Ja, ich habe zwei zusammenhängende Fragen. Die erste, also transnentale Reduktion, ja. Ist es da nicht bereits vorausgesetzt, dass man eigentlich um die Wahrheit des transzentralen Idealismus eigentlich weiß? Oder anders gefragt, wenn man das nicht voraussetzt, bedarf es da nicht einer eigenen Begründung dieses Methodenschritts? Dann ist es ja nicht sehr voraussetzungsvoll. Also bedarf es dann nur einer anderen methodischer Vorleistung, um dieses Methodeninstrumentar überhaupt als gültig zum Beispiel auszuweisen? Weil was da rauskommt, ist ja dann doch irgendwie vorausgesetzt. Ne? Und was damit zusammenhängt, genau dieses Problem, das du sehr schön herausgearbeitet hast, und ich finde das auch sehr sympathisch, nur wenn man sagt, wenn dann sozusagen dieser Konstitutionsgedanke noch dazukommt, gibt es da nicht doch eine Differenz zwischen dem transzentralen und dem mundanen Subjekt in dem Sinne, dass das eine konstituiert und das andere konstituiert wird? Ja. Und dann sind es eben nicht einfach zwei Einstellungen auf dasselbe, sondern ich habe dann doch zwei miteinander zusammenhängende Bereiche, die aber eben gerade nicht zusammenfallen.
Okay. Darf ich? Ja. Super. Ja, zunächst zum Ersten, ob man beim Vollzug der transzendentalen Reduktion deren Gültigkeit bereits voraussetzt. Das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, da müssen wir uns darüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich die transzendentale Reduktion? Oder an welcher theoriearchitektonischen Stelle steht sie bei Husserl? Husserl möchte, ob das schon in den logischen Untersuchungen, wo es noch keine Reduktion gibt, Erkenntniskritik leisten. Auch in den logischen Untersuchungen möchte er herausfinden, wie es denn möglich ist, dass wir so etwas wie objektive Welt haben, die Konstitution oder die Bedingungen der Möglichkeit der Konstitution erforscht. Er versteht, dass dies nicht möglich ist mit gewissen Voraussetzungen, weil wir dann in den epistemologischen Zirkel gehen. Also wir können von vornherein nicht sagen, dass ein Teil der Welt die Welt konstituiert, das bewirkt sich die Katze in den Schwanz. Also was macht er in den logischen Untersuchungen? Er erlässt das Diktum der Voraussetzung frei. Er erkennt dann in weiterer Folge nach den logischen Untersuchungen, dass das Diktum der Voraussetzungslosigkeit bereits selbst eine Voraussetzung ist. Also was muss er machen? Er muss die Voraussetzungslosigkeit quasi radikalisieren. Er zerbricht sich den Kopf, wie denn das vonstatten gehen könnte und kommt auf die Idee, ich könnte Epoche üben. Ich könnte Epoche üben und schauen, was denn, und ich verwende jetzt nicht das verhängnisvolle Wort überbleibt, aber was denn erscheint, wenn ich mich aller Existenzurteile über Weltlichseiendes enthalte. Da ist noch überhaupt keine Voraussetzung gemacht, was dann zum Schluss tatsächlich rauskommt. Also das ist wirklich die reinste Form an unschuldigen Philosophierens, wird der Versuch zumindest zu betreiben. Was dann erscheint, sind die Dinge, wie sie mir erscheinen. Die Korrelation von Subjektivität und Welt. In dieser Korrelation erkenne ich, dass es etwas geben muss, dem es erscheint, das nennt Husserl die transzendentale Subjektivität. Ohne sie von vornherein positiv zu bestimmen, das wären ja wieder Voraussetzungen. Es würde eine Metabasis folgen. Also versucht er zu zeigen, dass das menschliche Ich mit all seinen psychologischen Konnotationen und Sorgen und das transzendentale Ich unterschieden werden müssen, damit man eben diese Metabasis kann. Andererseits bringen so, wie ich gesagt habe, die zu strenge Unterscheidung erst wieder in eine Metabasis. Also was bleibt über? Sie können nur zwei verschiedene Einstellungen auf einen, und da muss ich mich korrigieren, ontisch identisches, wenn man denn überhaupt diese Einstellung einnehmen muss. Tatsächlich gebe ich in der zweiten Frage absolut recht. Diese beiden müssen unterschieden werden. Hinter der ganzen Problematik steht, wie sie deine Frage schon impliziert, die ganze Thematik der Paradoxie der Subjektivität. Das transzendentale Ich ist konstituierend, das mundane Ich ist konstituiert. Aber wenn man diese Einstellung einnehmen will in einer Phänomenologie der Phänomenologie oder Metaphänomenologie, dann muss man sagen, okay, aber diese beiden sind doch identisch. Weil die Gegenthese wäre eine Metabasis und phänomenologischen Klausweis. Das heißt also, ich habe kein Problem zu sagen, dass die Einstellungen auf dieses Entische sehr verschieden sind. Einerseits das fungierende, konstituierende Ich und andererseits das konstituierte Ich. Aber meine Ausführungen, zumindest hoffe ich, das machen deutlich, dass es sich hier in einem großen Teil um Selbstkonstitution. Das Konstituierende sich selbst konstituiert. Zwar mit Hilfe der Welt und anderen, aber doch genuin selbige Leistung. Ich hoffe, ihr habt gern.
Ich würde ganz kurz anmerken, also es gibt natürlich noch mehr Kategorien als Identität und Verschiedenheit, zum Beispiel die dialektische Einheit, da wäre auch nochmal zu bedenken, also dass man sagt, dass das Verhältnis von transzentralen und mundanen Subjekt eben sozusagen die Identität des transzentralen Subjekts mit sich selbst, aber auch mit dem Nicht, also mit dem mundanen Ich ist letztendlich. Aber gut, ich will jetzt da nicht weiter die Zeit wegnehmen.
Vielen Dank für die sehr präzise Rekonstruktion eines schwierigen Problems, Frau Husserl. Und ich hätte noch mal eine Präzisionsrückfrage. Wie du beschrieben hast, als ursprüngliche Einheit, die man von zwei Seiten aus betrachtet, finde ich überzeugend. Aber Husserl selbst ringt ja mit dieser Einheit und versucht sozusagen trotzdem Vermittlungsschritte zu benennen, wie diese Einheit dann zusammenhält. In der kardesianischen Meditation in der fünften fängt er dann an, von einem konkreten transzendentalen Ego zu sprechen, also einem konkreten transzendentalen, was er erstmal Widerspruch in sich, weil würde ja die Konkretion des Menschseins tun und die Transzendentalität auf eine allgemeinere Möglichkeitsseite. Er tut es aber nicht. Er durchkreuzt sozusagen diese Dichotomie, weil er eben versucht, sozusagen schon so viel Konkretion und Anthropologisierungsmöglichkeit im Ego auf transzendentaler Seite anzuordnen. Und dann spricht er von Monade, ne, im Sinne von Leibniz, und dann kommt da plötzlich noch eine transzentrale Geschichte rein und so eine protochristliche Schöpfung von konkreten Einzelindividuen, die sich dann noch entfalten. Wie würdest du mit diesen, das sind jetzt Anmerkungen, die aber auch Fragen sind an diese Einheitskonzeption, die du jetzt über zwei Perspektiven schon hast, wie würdest du mit diesem Vermittlungsversuch, wo soll es umgehen, okay, dieser Problemanzeige eigentlich?
Danke für die Frage. Bezüglich des Ersten, also Husserl spricht in der fünften kartesianischen Meditation vom konkreten Transzendentalen. Das lässt sich jetzt als widersprüchlich auffassen, der konkrete Sinn des Menschen. Ich glaube, dass wir hier von zwei verschiedenen Bedeutungen von konkret unterscheiden müssen. Wie du gemeint hast, sicherlich konkret ist das mundane Ego und nicht das Transzendentale. Das ist in einem gewissen Sinn, ja, obwohl ich es nicht mag, das Wort absagen. Aber es ist in einem anderen Sinn konkret, nämlich als Korrelatbegriff zu universal. Das, wenn ich die Reduktion vollziehe, komme ich anders als Kant, der transzendental deduziert, nicht auf eine Allgemeinheit als transzendentale Subjektivität, sondern auf eine konkrete, auf eine individuelle, auf individuelles transzendentales Subjekt. Ich glaube, dass die Stelle dann in der fünften Meditation auf das hinaus will, dass das nicht der konkret versus abstrakt zwischen mundan und transzendental widerspricht, sondern eher auf diesen Punkt den Finger legen will, dass wir mit einer transzendentalen Reduktion à la Husserl immer nur das je eigene transzendentale Subjekt, je eigene transzendentale Subjektivität erhalten. Insofern wird auch diesbezüglich dann die Eidetik wieder wichtiger, dass man die transzendentale Eidetik macht, dann durch die Variation, dadurch die allgemeine Struktur der Subjektivität. Also insofern spielen diese Reduktionen dann wieder Hand in Hand. Das wäre also meine Antwort auf die Frage, wie würde ich diese Textstelle einbauen in meine Theorie. Aber was die Monade betrifft, da würde ich dich bitten, mir eine halbe Stunde Zeit zu geben und dann in der Pause mit mir was machen. Da fällt mir spontan jetzt nichts ein. Ich hoffe es.
Theoretisch, ja. Wenn keine Frage. Vielen Dank für Ihren Vortrag, für die Problematik mit dem zweifachen Licht. Das ist ein Kantscher Begriff, was Sie dargestellt haben. Ich habe noch eine Frage. Haben Sie mal die ganze Chose auf die Ich-Du-Beziehung mal versucht abzubilden?
Hobby, ja?
Haben Sie?
Ja, also jetzt sind Sie.
Weil Sie da kein einzigen Hinweis darauf abgelegt haben, denn dort stellt sich einiges. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Husserl die Ich-Du-Relation in Feuerbach und so weiter denken. Und da scheint sich mir das ganze Problem, ich habe darüber auch Arbeiten geschrieben, sind erschienen jetzt im letzten Jahr, da scheint sich eines aufzulösen.
Sie haben recht, es scheint sich einiges aufzulösen, wenn man denn bereit ist, also ich rede jetzt nur von Buber, weil ich habe mir kurz Buber angeschaut, auch durch die Vermittlung von Täumnissen und habe versucht, vor allem jetzt nicht hier auf die Paradoxie der Subjektivität, sondern vor allem über das Thema der Intersubjektivität, also eine Art Husserl-Buber-Verhältnis.
Aber das Feuerbach noch schärfer, der ist noch interessanter.
Der Banato muss ich leider sagen, dass ich mich da nicht auskenne.
Ja, nein, kann man nachlesen.
Ja, gut, aber ich antworte auf die Buber-Sache. Und zwar, es löst sich einiges auf, wenn man bereit ist, Bubers ontologische Voraussetzungen mitzumachen. Und zwar, was macht Buber? Buber sagt, das ursprüngliche Erlebnis ist weder ich noch ein Du, zwar hast sie, ich und du, die Priorität ist du, die ist aber nur anzeigend gemeint, dass man es versteht, das ursprüngliche Erlebnis ist nämlich inzwischen der Begegnung bei Buber. Und dieses ontologische Commitment muss man mitmachen, damit man auch die Benefits kriegt, die aus dieser Ich-Du-Beziehung rauskommen. Jetzt aus einer rein husserlischen Perspektive würde man sagen, genau das darf ich aber nicht. Weil wenn es mir um eine Erkenntniskritik geht, um eine vorurteilsfreie Möglichkeit herauszufinden, wie ich denn objektive Welt konstituiere, beziehungsweise wie ich mich selbst auch konstituiere, nicht? Dann muss ich zunächst alle ontologischen Sachen einklammern und mich bezüglich irgendwelcher Entitäten, wie auch das Zwischenreich, in Epoche üben. Das heißt, es geht für Husserl nicht. Einiges wird klarer durch Buber, das gebe ich zu, aber nur, das erkauft man sich um den Preis, Ontologie betreiben zu müssen und manchmal auch Theologie betreiben zu müssen, weil das Ur-Du bei Buber wird ja dann im Endeffekt Gott, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber es gibt ja bei Kant eine Stelle, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, also das zweifache Ich hat natürlich, das kantisch durch und durch. Ja? Ja. Dann Akademie Band 20, 258. Ich bin mir selbstbewusst, ist ein Gedanke, der bereits ein zweifaches Ich enthält und so weiter. Und wenn Sie dieses durch thematisieren, finde ich natürlich gut, dann finden Sie auch bei Kant versteckte Textstellen, wo er argumentiert, also die Tatsache, dass ich denke, ist eigentlich sehr, sehr wohl verwunderlich, schreibt er, aber offenbar doch darauf zurückzuführen, dass ich annehmen muss, dass andere Wesen, die mir zunächst physikalisch, physisch erscheinen, die mir alle jetzt, die mir jetzt physisch erscheinen, die hören auch diese Brabbelgeräusche jetzt hier in ihrem Ohr, dass ich annehmen muss, in dem anderen sozusagen auch ein denkfähiges Wesen.
Ja.
Dann erst kann ich eigentlich von meiner Ichlichkeit Bescheid wissen. Dann wird einer ganz im Gegensatz Husserl. Das hatten die eben sehr deutlich klargestellt. Ja? Ich bin also einer durch den anderen.
Ja, aber das würde auch mit Husserl vertretbar sein. Und zwar ohne, dass ich.
Das weiß ich nicht.
Also, Michael Dornissen spricht zum Beispiel von der Veranderung. Also, das wäre genau das. Und das steht auch hier im Hintergrund. Also, diese Selbstmundanisierung, die Selbstvergegenständlichung, die mundanisierende Selbstaperzeption des transzendentalen Egos ist übrigens nur möglich durch die Veranderung. Das heißt, durch die Tatsache, dass ich sie sehe, wie sie mich sehen. Also durch die Tatsache, dass ich ein alter Ego erfahre, das mich erfährt. Nämlich nur durch ihre Augen kann ich mich objektivieren und mich als Objekt.
Der Mensch ist anderen Messator und so weiter.
Ganz genau. Aber das kriegt Husserl hin, ohne die ontologischen Voraussetzungen eines Bubers zu machen.
Ja, das weiß ich nicht.
Ja. Also das ist zumindest meine Meinung.
Danke.
Danke Ihnen.
Gut, dann danke für den Vortrag, danke für die Diskussionen. In 10 Minuten geht es weiter mit Daniel.